Braucht irgendjemand von euch eine Flasche Wasser? Gibt es einzelne? Könntet ihr vielleicht ein paar Flaschen Wasser reinholen und verteilen an alle, die... ich finde, das ist heute notwendig. Der eine oder andere denkt sich, das war aber kurz. Ich darf dir sagen, ja. Die Predigt ist heute in den Lobpreis eingebettet. Also, wir hatten jetzt ein bisschen Lobpreis. Dann werden wir ein Stück aus dem Wort Gottes hören und auslegen und uns darüber unterhalten. Und im Anschluss daran machen wir nochmal Lobpreis. Also einfach kurz melden, wenn ihr was zu trinken möchtet. Und genau. Schön. Predigt. Martin Luther wird der Ausspruch zugesprochen, du könntest wieder zurück, ja, genau, wird der Ausspruch zugeordnet. So du predigst und das Wort Gottes auslegst, kannst du über alles sprechen, außer über 20 Minuten. Das werde ich heute nicht halten. Also schon mal zur Vorbereitung, deswegen habe ich auch schon erstmal um Erfrischung, Ausgabe gebeten. Genau. Bin ich zu laut oder passt das so? Das ist alles gut. Sehr schön. Wir schauen uns heute ein Stück aus dem Brief an die Epheser an. Das ist ein Buch, das Paulus geschrieben hat. Und bevor wir uns das anschauen, ein ganz klein bisschen zum Hintergrund, wer dieser Paulus war, einer der größten Apostel, und in welcher Situation er diesen Brief geschrieben hat. Paulus war in einer sehr schwierigen Situation und musste sich auf den Kaiser berufen. Das heißt, er stand zu Unrecht vor Gericht und hat gesagt, ihr dürft mich nicht verurteilen, ihr dürft mich noch nicht einmal beurteilen in diesem Gericht. Ich berufe mich auf den Kaiser, denn ich bin Römer. Dann hat man ihn zurückgebracht nach Rom und wollte ihn dann dort vor Gericht stellen. Wir wissen nicht, ob das jemals passiert ist. Jedenfalls war er dort in Rom in Hausarrest, also quasi im Gefängnis. Er wurde die ganze Zeit bewacht von einem Soldaten. Jetzt könnte man sich denken, ja, das hättest du auch besser lösen können, echt. Einer der größten Apostel, einer der größten Evangelisten, jemand, der die Gnade Gottes bis in die tiefste Tiefe verstanden hat, sitzt in Rom in einem kleinen Haus im Hausarrest. Was ist mit dem Rest der Welt? Was ist mit Evangelisation? Er wollte nach Spanien, er wollte in andere unerreichte Gegenden. Hattest du die vergessen, oder? Und manchmal geht uns das auch so mit unseren Situationen, oder? Dass wir sagen, das war jetzt aber nicht die beste Lösung. Paulus war dort im Hausarrest. Er wurde bewacht von Prätorianern, das heißt von Soldaten der kaiserlichen Garde. Der Soldat hat sich gedacht, wenn er abkommandiert wurde, oh nee, echt jetzt, einen ganzen Tag für einen einzelnen Gefangenen, der auch noch relativ alt und schwächlich ist. Nun gut, ist da rein und war bewaffnet und gerüstet und überhaupt, weil der Gefangene könnte ja versuchen zu flüchten. Oder er hat sich gedacht, wie schön, endlich mal ein einfacher Job. Was Paulus sich gedacht hat, ist, hey, jetzt werden mir die, denen ich von Gott erzählen kann, schon frei Haus geliefert. Und zwar Prätorianer, Mitglieder des innersten Zirkels des Kaiserhofs, an den Paulus so nie rangekommen wäre. Das heißt, der Einfluss, den Paulus durch dieses In-Hausarrest sein hatte, den können wir gar nicht abschätzen. Aber er war immens. Paulus schreibt diesen Brief an die Epheser in diesem Hausarrest. Und wenn ihr den Epheserbrief mal durchlest und euch vor Augen hält, er schreibt das mehr oder weniger im Gefängnis, dann ist es noch wesentlich unglaublicher. Denn er feiert dort
was Jesus getan hat. Er feiert, dass wir Erben Christi sind. Er feiert, was Gott im Himmel für Segen bereitgestellt hat und dass wir diesen Segen mitnehmen dürfen. Er feiert, wie wir gerecht geworden sind, die Gaben. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Also der ganze Brief ist ein einziger Brief über den Sieg. Das finde ich einen interessanten Hintergrund, wenn ihr den das nächste Mal lest und euch vor Augen hält. Paulus wusste nicht, wird er vor Gericht gestellt. Seine Ankläger waren eigentlich dafür, ihn so schnell wie möglich um die Ecke zu bringen. Und das hier ist das, was rauskommt. Jetzt fangen wir an, die Stelle zu lesen, über die es heute hauptsächlich geht. Es beginnt im 6. Kapitel, im 10. Vers. Paulus sagt, zuletzt, müssen wir schon das erste Mal innehalten und sagen, zuletzt, das kann entweder heißen, Leute, bevor ich es vergesse, eine Sache wollte ich noch sagen. Oder es kann heißen, nachdem ich jetzt diese ganzen wundervollen Wahrheiten, diese Eigenschaften Gottes, dieses, was seid ihr in Christus, nachdem ich euch das alles vor Augen gemalt habe, jetzt seid ihr bereit für das, was ich euch jetzt sagen möchte. Also, zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Es ist die Einleitung zu als Christ richtig gekleidet sein. Das wäre eine eigene Predigt, wir werden das nur kurz beleuchten. Paulus sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also nicht, ich bin einer der am besten ausgebildeten Pharisäer und dann hat Gott diese ganzen Wissensteile, die ich hatte, genommen, neu arrangiert, zusammengesetzt und jetzt bin ich der global am... Nein, er sagt, seid stark in ihm und in der Macht seiner Stärke. Ich überspringe einen Vers. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wichtige Perspektive. Ganz oft, wenn uns irgendeiner schräg kommt, dann und wir sehen den Menschen. Und gerade im geistlichen Bereich gibt es viele, die sehen, oh, da ist jemand, der ist für Abtreibung oder für kriminelle Dinge oder für oder gegen freie Predigt oder gegen und dann sagen wir, das sind so, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, hinter den Menschen stehen Mächte, die versuchen, die Gedanken zu beeinflussen. Und das müssen wir im Kopf behalten. Jesus liebt den Menschen. Er liebt den Sünder. Er liebt nicht die Sünde, aber er liebt den einzelnen Menschen. Und diese Perspektive, das ist nicht Fleisch und Blut, gegen das wir kämpfen, sondern Mächte und Gewalten, Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, böse Geister. Ich springe jetzt zu dem Vers, den ich übersprungen habe. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Da steht ein damit, das heißt also auf Deutsch, wenn wir diese Waffenrüstung nicht tragen, werden wir nicht gegen die listigen Anschläge der bösen Seite bestehen. Erweckt das euer Interesse? Wenn mir jemand sagt, also pass auf, ich habe hier etwas, diesen magischen Trank, du kannst ihn trinken, du musst aber nicht. Allerdings, unglücklicherweise, du hast dich mit etwas vergiftet und diese Arznei wird dich wiederherstellen. Deine Entscheidung. Mein allergrößtes Interesse, zu sagen, wie viel, wann, wie oft. Und ähnlich ist das hier auch. Das ist nicht einfach nur eine Bibelstelle zum Überlesen. Fleisch und Blut. Gott, was lese ich jetzt? Sondern zieht an, tut das, was hier steht. Sonst könnt ihr nicht bestehen. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Deswegen habe ich vorher erläutert, in welcher Situation der Paulus war. Er kam vermutlich durch seine Bewacher auf diese Idee. Er hat sich mit ihnen unterhalten. Vielleicht hat er das Evangelium sogar so erklärt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hatte er Tag und Nacht diesen Soldaten vor Augen und hat sich überlegt, das hat er an und das hat er und das hat er. Eigentlich kann man diesen Soldaten perfekt verwenden, um geistliche Wahrheiten zu erklären. Und genau das machen wir jetzt heute. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit oder tragt den Gürtel der Wahrheit. Ich habe hier ein Bild von so einem Gürtel und ich werde jetzt von den einzelnen Bestandteilen immer kurz erklären, wofür war das Ding eigentlich da in der Rüstung. Dann machen wir uns ein, zwei Gedanken, hat das vielleicht eine geistliche Bedeutung? Und dann gibt es noch einen Bonus. Der Gürtel war ein Lederstreifen, den man um die Mitte getragen hat. Das ist jetzt nicht so überraschend, das ist das, was wir heutzutage auch noch machen. Aber der Gürtel hatte ein paar Besonderheiten. Der hatte vorne diese kleinen Lederstreifen mit Metallplatten oder auch nur Metallplatten. Die dienten zu zwei Zwecken. Zum einen als Intimschutz, wenn ein Pfeil um die Ecke geflogen ist und in der Gegend eingeschlagen hat, war das meistens echt unangenehm. Von daher ein Schutz. Aber als zweites sind diese Metallplättchen auch aneinander geschlagen. Es gibt Berichte, dass gestandene Krieger, Germanenkrieger, geflohen sind, wenn die Armee gekommen ist. Wenn eine Legion, 6000 Leute und die gesamte Rüstung und diese Metallplättchen schlagen aneinander und du hörst es in der Ferne und du fragst dich, ist es Donner? Soll ich die Wäsche reinnehmen? Und dann kommt es näher und du weißt, Leben und Tod. Und dann kommt es noch näher und wird noch lauter. Und dann sind sie geflüchtet, bevor die Römer überhaupt da waren. Dieser Gürtel war gleichzeitig das, was die ganze Rüstung zusammengehalten hat. Am Gürtel hat man das Schwert befestigt und der Panzer wurde auch damit festgehalten. Das heißt, ohne Gürtel standst du bald ziemlich nackt da. Paulus vergleicht diesen Gürtel mit der Wahrheit. Und die Wahrheit ist eine absolute Grundlage fürs christliche Leben. Wenn du nicht in Wahrheit lebst, wenn Wahrheit nicht das ist, was deine ganzen geistlichen Dinge zusammenhält, bist du auf der Verliererseite. Es wird nicht gehen auf Dauer. Wir werden später entdecken, dass das Schwert das Wort Gottes ist. Und wenn du das Wort Gottes versuchst anzuwenden, ohne dass Wahrheit deine Grundlage ist, ist das auch ein Problem. In Wahrheit zu leben, ein Intimschutz und die Fähigkeit, sich geistlich zu vermehren, geistliche Kinder zu kriegen. In der Waffenrüstung steckt so viel mehr drin. Der Gürtel der Wahrheit, der Gürtel des Soldaten, wurde immer getragen, immer. Auch zur Toga. Also wenn die Soldaten irgendeine Feier hatten und im schönen Feiergewand waren, der Gürtel war auch das, was die Toga zusammengehalten hat. Und gleichzeitig waren die Gürtel auch Ausweis des Soldaten. Man hat gesehen, zu welchem Truppenteil er gehört. Ich finde, das hat auch eine gewisse Analogie. Du kannst nicht sagen, jetzt bin ich als Christ unterwegs. Jetzt bin ich wahr und wahrhaftig. Naja, und heute Abend, wenn mich keiner sieht, dann Den Gürtel. Und dann trage ich, nein, der Gürtel wurde immer getragen. Was ist Wahrheit? Was ist denn das? In Wahrheit leben. Jesus hat einmal gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Die Wahrheit ist keine Philosophie. Die Wahrheit ist kein Erkenntnisgebäude. Die Wahrheit ist die Person Jesu. Jesus nahe zu kommen, mit Jesus zusammen zu leben, Jesus in dein Leben einlassen und Jesus durch dich in dieser Welt wirken lassen. Der Gürtel der Wahrheit, immer zu tragen. Dann als nächstes der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer, damals zu der damaligen Zeit, ganz selten diese Plattenpanzer, die wir kennen, aus kleinen Plättchen, die zusammengenietet waren, sondern eher so ein Kettenpanzer, so ein Ringpanzer. Wer von euch kennt den Ausdruck hieb- und stichfest? Ja? Gut, der hier ist hieb-, aber nicht stichfest. Daher kommt der Ausdruck, das ist hieb- und stichfest. Wenn ich jetzt irgendein Schwert nehme oder sowas und da reinbohre, dann gehen die kleinen Kettenglieder einfach auf und ich bin durch. Game over. Hieb- und stichfest wären dieser Panzer und dann noch ein zweiter Panzer drüber, wie das die Ritter später getragen haben, um dann in der glühenden Sonne an Hitzschlag zu sterben. Das hier ist ein normaler Ringpanzer, wie er damals getragen wurde. Was tut dieser Ringpanzer? Nun, er schützt vorne und hinten alle lebenswichtigen inneren Organe. Paulus schreibt jetzt: Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Wenn du Gerechtigkeit bist und in Gerechtigkeit lebst, dann schützt das dein Herz. Dein Herz wird nicht verletzt werden können. Die Bösen werden versuchen, dich vom Weg abzubringen und dir seltsame Dinge einzureden. Und wir haben so viele gesehen, die gut angefangen haben und dann irgendwann im Laufe der Zeit, ihr wisst, was ich sagen will. Aber diese Gerechtigkeit, dieser Panzer der Gerechtigkeit, wenn du gerecht bist, dann bist du fest in Jesus und deine lebenswichtigen Organe sind geschützt. Wo kommt Gerechtigkeit her? Also, ja? Ach so, jetzt. Okay. Ich dachte, das war eine Meldung. Berufsbedingt hatte ich bei dir gedacht, dass vielleicht, aber du hast natürlich recht. Finger zeigt nach oben. Er wurde zur Ungerechtigkeit, damit wir, Achtung, das Wort Gottes sagt nicht, damit wir dann so ein bisschen Gerechtigkeit kriegen, sondern damit wir zur Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Also Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Ungerechtigkeit aufgesogen, die du hattest. Und wenn du zu ihm gekommen bist und diese Erlösung in Anspruch genommen hast, dann hast du nicht Gerechtigkeit, sondern das Wort Gottes sagt, du bist Gerechtigkeit. Also wenn man Scheibchen abschneidet, findet man keine Stelle, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt noch ungerecht. Na gut, der wird ja gerade von außen nach innen oder von oben nach unten verwandelt. Nein, er wurde zur Ungerechtigkeit, damit wir zur Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Und das ist dieser Brustpanzer und diese Gerechtigkeit, die unser Herz schützt. Machen wir deswegen alles richtig? Nein, natürlich nicht. Aber in dem Augenblick, in dem die Stimme ankommt, habt ihr im ersten Buch Mose gelesen, sollte Gott tatsächlich gesagt haben, dass du... Oder einer der beliebten Wege der bösen Seite ist auch, dich erstmal in Versuchung zu bringen. Ja? Wie wär's denn damit? Es hat dir früher mal so viel Spaß gemacht. Einmal das dreimal, komm schon. Und wenn du dann sagst, nein, ich will das nicht, das waren schlechte Dinge, ich will die nicht mehr tun, dann kommt die Stimme zurück und sagt, hast du das gerade eben gedacht? Wie konntest du? Kennt ihr sowas? Oder bin ich der Einzige? Danke. Und in dem Augenblick kann ich dann sagen, er wurde zu Ungerechtigkeit, damit ich zur Gerechtigkeit werde. Du brauchst mich nicht anklagen. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich bin gerecht durch ihn. Gestiefelt an den Füßen, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Jetzt gucken wir uns erstmal so eine Sandale hier an. Caligula, das war aus einem Streifen Leder geschnitten, ein Schuh, der dann durch die Riemenbindung um den Fuß gewickelt wurde und unten genagelt war, damit die sehr, sehr lange gehalten haben. Die haben sich der Fußform des Soldaten sehr schnell angepasst. Das heißt, kein Soldat konnte einfach die Schuhe von irgendjemand anders tragen. Hat nicht funktioniert, haben ihm nicht gepasst. Die waren extrem wichtig, um irgendwo hinzugehen zu können. Denn Schlangen, Skorpione, Dreck, Steinchen, ohne Schuhe bist du nirgends hingekommen. Deswegen im Alten Testament, er gab ihm die Schuhe wieder, das heißt seine Freiheit. Sonst hätte er nur in einem sehr engen Umfeld sich bewegen können. Diese Schuhe, die wurden getragen, auch durchs Wasser waten, wo auch immer, die sind sehr schnell wieder trocken geworden. Und wenn es im Winter zu kalt war, dann gab es kleine Wolga-Marschen dazu, in lustig bunten römischen Farben vermutlich. Nee, eher nicht. Auf jeden Fall, diese Schuhe waren Grundausrüstung des Soldaten und die wurden immer getragen. Auch wieder zur Toga. Stiefel der Bereitschaft einzutreten für das Evangelium des Friedens. Also da stecken jetzt gleich mehrere Predigten drin. Erstens, es ist ein Evangelium des Friedens. Evangelium heißt schon eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht des Friedens. Ich lebte mal in einer Stadt südöstlich von hier und da gab es jemand, der sich für eine Reinkarnation von Jesaja oder Jeremia hielt. Jedenfalls stand er gerne mit der Bibel auf dem Marktplatz und hat Leute beschimpft. Und es war echt schwierig, in dieser Gegend das Evangelium zu verkündigen, weil die erste Frage war immer, ja, so, du gehst in eine freie Gemeinde, ja super, kennst du den, gehört der zu euch? Nein, es gibt verschiedene. Und er hat Menschen wirklich beschimpft. Ihr Tiefflieger der Hölle und so. Ich glaube nicht, dass das, manchmal ist Konfrontation dran, aber wenn ich lese, seid allzeit bereit, die gute Nachricht des Friedens zu verkündigen. Unser Evangelium ist eine gute Nachricht des Friedens. Allzeit bereit, steht auch bei Petrus. Petrus schreibt, dass seid allzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Das heißt, nicht tut es allzeit. Also jeden Morgen rausgehen und ich muss heute mindestens 10 Leute finden, denen ich das Evangelium vielleicht nicht, aber bereit sein. Und in dem Augenblick, wo der Heilige Geist dich anregt und sagt, hier, schau mal da drüben. Das Gespräch kommt irgendwo da drauf und du merkst, ah, hier ist jemand, der Interesse hat, der es braucht, dieses Evangelium des Friedens zu hören. Die Stiefel, die Soldatenstiefel, waren, wie gesagt, immer zu tragen, sobald der Soldat sein Haus verlassen hat. Und auch da wird es für den einen oder anderen Christen so ein ganz klein bisschen, ich würde ja lieber jetzt, wenn ich auf dieses große Event gehe oder hier mit der Familie in Stöckelschuhen der Aufklärung des 21. Jahrhunderts rumlaufen, beziehungsweise in meinen bequemen Sneak. Nein, diese Schuhe gehören, wenn du Christ bist, zu deiner Grundausrüstung. Und wenn auch immer der Geist Gottes dich anregt und sagt, hier wäre jemand, der dieses Evangelium des Friedens hören möchte, solltest du wissen, du hast diese Schuhe an. Interessant ist auch, die passen nur dir. Ja, wenn Michael jetzt der perfekte, ich gehe von Haus zu Haus mit einem Traktat und hinterlasse eine Segensspur von Bekehrten ist, dann weiß ich genau, dieses Paar Schuhe wird mir nicht passen. Und ich glaube, viel ist schief gegangen, weil wir versucht haben, die Stiefel der Bereitschaft des Evangeliums von anderen Leuten zu tragen. Wir haben gesehen, boah, da ist Reinhard Bonke. Und dann haben wir plötzlich angefangen, in der gleichen Weise zu predigen. Oder wir haben gesehen, dass jemand dienende Evangelisation macht und Leuten einfach hilft. Und wir haben es auch probiert und die Leute haben gesagt, danke, aber es hat sich keiner... Vielleicht waren das nicht deine Stiefel. Die Stiefel mussten auch eingelaufen werden. Jeder, der der Armee beigetreten ist, hat am Anfang so ein nettes Paar bekommen. Sie haben erstmal gedrückt. Sie haben erstmal Blasen erzeugt, aber das war in der Ausbildung. Und dann nach kurzer Zeit und nachdem man ein paar Mal durch Wasser und durch die Wüste gegangen ist damit, da waren die eingelaufen. Da waren die richtig bequem und haben diesem Soldaten gepasst. Seid an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Worum geht es beim Evangelium? Schon wieder. Es geht darum, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und kein Mensch, der möchte, verloren gehen muss. Dass Jesus die Hand ausstreckt und sagt, hier, wenn du zu dem, was ich für dich getan habe, ja sagst, dann bist du auf dieser Welt, in diesem Leben wieder verbunden mit mir und in Ewigkeit in meiner Herrlichkeit. Merkt ihr so ein gewisses Muster hinter diesen Bestandteilen der Waffenrüstung? Irgendwo steckt immer Jesus dahinter. Okay. Stiefel der Bereitschaft. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Schild des Glaubens war meistens aus Holz dünn gebogen, manchmal auch rund. Er war dünn und mit Metall beschlagen, damit er leicht war. Die gesamte Ausrüstung kam schon auf 30 Kilo ungefähr, plus 20 Kilo Marschgepäck. Also du bist besser geübt, mit dieser ganzen Ausrüstung zu gehen. So, das nebenbei. Aus Holz, dann in der Mitte dieser lustige Knubbel, den kennen wir alle von Asterix, der ist, damit die Hand dahinter sein kann. Schild wurde immer links getragen. Und Schild ist eine wichtige Ergänzung zu den anderen Teilen. Wir hatten vorher gehört, Hieb, aber nicht stichfest. Eingeschlagen im Schild, abgewehrt. Das Schild konnte eingesetzt werden, wo auch immer. Das, was wir bei Asterix sehen, ist keine Erfindung von Goscinny und Uderzo, sondern das war so. Die haben sich, wenn sie sich irgendwo gegen eine feindliche Armee vorangetastet haben, dann haben sie die Schilde in der vordersten Front nebeneinander. Die ganz hinten gingen, haben ihre Schilde mit nach vorne gegeben, sodass der vorne zwei Schilde hatte, einen oben, einen davor. Die Ränder der Schilde konnte man ab und zu ineinander haken und dann war das undurchdringbar. Da konntest du Steine drauf werfen, zum Teil auch Steine, die einen Einzelnen erschlagen hätten, aber weil zwei oder drei die Last abgefangen haben, wurde der Stein einfach nach hinten durchgereicht, Pfeile sind nicht durchgekommen und dann sind die vorangegangen. Schild. Schild des Glaubens. Das heißt, Wir haben diesen Glauben und der Glaube kann eingesetzt werden gegen wo auch immer der Angriff herkommt. Du kannst das Schild auch auf dem Rücken tragen, du kannst das Schild, wo immer der Angriff herkommt. Dieser Glaube ist wichtig, diese kleinen Brandpfeile des Bösen, die kommen durch sonst alles durch. Man muss diesen Glauben haben. Der Glaube ist etwas, was am besten funktioniert gemeinsam. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wenn ich so irgendwo alleine zu Hause sitze und zum Fenster rausschaue, es ist grau, es ist regnerisch, die Dinge laufen schlecht. Wenn ich mich mit anderen treffe und mit anderen zusammen Lobpreis mache oder mit anderen zusammen bete und mich austausche, dann komme ich hinterher plötzlich so richtig erfrischt nach Hause. Wenn ich meinen kleinen, einsamen Glauben, mein halbes Senfkorn einsetze, aber wenn ich mit anderen zusammen bete, merke ich plötzlich, ja, da ist Glaube da. Interessant ist, dass man den Schild, das ist, ist ein Teil, der ohne Gürtel funktioniert. Du kannst auch Glauben haben an Sachen, die gar nicht wahr sind. Das ist ein bisschen gefährlich. Was steckt hinter Glauben? An was haben wir Glaube? An unsere Fähigkeiten? Nee. Glaube besteht darin, dass ich weiß, ich kann eigentlich nichts aus mir selbst tun. Aber nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der Glaube ist nichts anderes als das Schauen auf das Unsichtbare, das Vertrauen darauf, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dieses Universum geschaffen hat, dass er alles in der Hand hat. Der Glaube ist, was entsteht, wenn ich mich Jesus zuwende. Nehmt den Helm des Heils. Der Helm sah ungefähr so aus. Er umschloss den Kopf. Die wichtigen Stellen waren frei geblieben am Ohr, am Auge, damit man gesehen hat und gehört hat. Also die Sinneswahrnehmung war nicht beeinträchtigt. Aber der Helm, der hat den Kopf beschützt. Die Steuerung und gleichzeitig das Gedankenzentrum. Im Christlichen, der Helm des Heils, wenn deine Gedanken von allem Möglichen durchdrungen sind, dann wirst du dich schwer tun als Christ mit deinem christlichen Leben. Wenn dein Denken durchdrungen ist vom Heil, davon, was Jesus für uns getan hat, ist das alles geschützt. Deine Gedanken werden nicht abgleiten in, wie wird das alles und diese Schwierigkeit und du schaust auf ihn und plötzlich ist dein Kopf wie von Teflon umhüllt und alles gleitet daran ab. Heil, es macht natürlich Sinn, es ist natürlich die Rede von Jesus, das, was er getan hat für uns. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Frage, ihr tragt einen Gürtel, ihr tragt einen Panzer, ihr tragt die Stiefel der Bereitschaft, ihr habt ein Schild, ihr habt einen Helm. Könnt ihr gewinnen? Naja, ihr könnt euch nur verteidigen. Es ist keine Angriffswaffe dabei. Ich meine, versuch mal mit so einem Holzschild irgendjemand. Oder ich schleiche mich hinter die schwer bewaffneten Feinde und erwürge sie mit meinem Gürtel. Funktioniert nicht. Das Schwert ist die einzige Angriffswaffe in diesem Bild. Es gab Soldaten, die hatten Wurfspeer dabei, die gehörten aber nicht zu den Leibwachen, zur Prätorianergarde, die Paulus bewacht haben. Und vielleicht hätte er es auch weggelassen. Egal, das Schwert ist die einzige Angriffswaffe. Das Schwert wog ungefähr 1,5 Kilo, was erstmal nicht nach so viel klingt, aber versuch mal zu Hause 1,5 Kilo 2 Stunden lang zu bewegen und du wirst feststellen, dass du am nächsten Tag deinen Arm nicht mehr bewegen kannst. Das Schwert wurde rechts getragen, damit du beim Ziehen nicht mit dem Schild in Konflikt kommst. Das erforderte erhebliche Übung, das Schwert auf dieser Seite flüssig zu ziehen und dann anwenden zu können. Das Schwert war für den Nahkampf einfach die beste Waffe. Analogie, das Wort Gottes, du musst da drin geübt sein. Wenn du erst in dem Augenblick, in dem ein Angriff kommt, ja, jemand wird krank und dann fängst du mal an und er ging hin und er hängte sich. Nee, das. Ich hoffe, ich finde irgendwas, was mir Hoffnung gibt. Aber es ist ein bisschen spät. Wir fuhren seit Tagen mit dem Schiff von Philippinen. Ja, du musst geübt sein, du musst wissen, wie man dieses Schwert anwendet und wo im Wort Gottes die Dinge stehen, die du jetzt gerade brauchst. Das Schwert wurde an Gürtel eingehängt, also an der Wahrheit. Genau. Wer ist das Wort Gottes? Wer sagt von sich selbst, dass er das Wort Gottes ist? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist geworden durch dieses Wort. Und wir haben gesehen und geglaubt und erfahren, er ist der Sohn Gottes. Also das Wort Gottes zu lesen und zu studieren heißt genauso, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Also all diese Bestandteile der Waffenrüstung Gottes. Ergreift die Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Steht fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens. Mit dem könnt ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Jetzt kommt noch eine wesentliche Frage. Und das ist, wie zieht man diese Waffenrüstung an? Ich mache mich darüber nicht lustig, jedenfalls nicht allzu sehr. Es gibt Leute, die sagen, ich mache das, und das wird auch in der Kinderstunde gerne so gelehrt, ich mache das, indem ich das morgens mir vorstelle. Ja. Ich ziehe den Gürtel an, ich ziehe den Panzer der Gerechtigkeit an, mein Herz ist geschützt, ich nehme den Helm des Heils und meine Gedanken sind geschützt und so weiter. Das heißt, die machen dann morgens in der stillen Zeit so eine 5-minütige Pantomime und dann haben sie die Waffenrüstung an. Stimmt das? Nee, nicht wirklich. Ich meine, probier das mal praktisch aus mit deiner normalen Bekleidung. Stell dich hin und sag, im Glauben ziehe ich jetzt meine Socken an, im Glauben eine Hose, im Glauben ein Hemd und dann geh mal raus und guck, wie deine Umgebung auf dich reagiert. Es wird überraschend sein. Es ist gut, wenn du sowas in der stillen Zeit hast und dir dabei bewusst wirst, wo überall in deinem Leben Jesus ist und durchdringt. Aber es ist nicht das Anziehen. Das Anziehen ist das da drin Leben. Das Anziehen ist im täglichen mit Jesus zusammengehen. Das Anziehen ist, wenn dann derjenige dir die Vorfahrt genommen hat und du gerade so dabei bist, festzustellen, ich bin Botschafter eines Evangeliums des Friedens. Wenn irgendwas kommt, was dich früher getriggert hat und du, ja, das brauche ich nicht mehr, weil Jesus mich erlöst hat. Das ist diese Waffenrüstung tragen. Genau. Für diejenigen, die kurz nach dem Gürtel der Wahrheit aufgrund der warmen Temperaturen leider nicht mehr in der Lage waren zu folgen, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, hinten liegen kleine Heftchen aus. Es hat noch einige zusätzliche Aspekte, diese Waffenrüstung Gottes. Ihr seid herzlich eingeladen, die mitzunehmen und zu Hause nochmal nachzulesen, nachzustudieren und so weiter. Gegen eine vielleicht kleine Spende oder wenn du sagst, von mir nicht, dann auch nicht, nimm es mit.
Darfst du auch ein zweites mitnehmen, wenn du sagst, ich kenne jemanden, dem würde ich das sehr, sehr gerne geben, diese Grundbotschaft. Genau. Soweit das. Jetzt haben wir uns, glaube ich, noch ein paar Minuten Lobpreis redlich verdient. Vorher vielleicht ein kleines Gebet. Jesus, danke. Danke, dass du so gut bist. Dass wir verstehen dürfen, wenn wir über solche Bibelstellen nachdenken, was du am Kreuz getan hast. Ein Stückchen mehr verstehen dürfen. Dass wir gerecht sind durch dein Opfer. Dass unsere Gedanken erneuert sind, unser Sinn erneuert ist, dass Wahrheit uns umgibt. Und Jesus, wir beten dafür, jetzt im Lobpreis, aber auch in unserem weiteren Leben, dass wir dich mehr und mehr und tiefer erkennen, an deiner Hand gehen und erfahren, dass all das noch viel mehr in unserem Leben wirklich wird. Danke dafür. Amen.